aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 26 und 27. Paulus schreibt: Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus. Denn wie viele von euch auf Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Du aber, o Herr, erbarme dich unser. Ende. Wir hören es schon, dass wir jetzt einen Taufgottesdienst feiern werden. Es war ein Taufgottesdienst sehr eigener Art, deswegen, weil eine Taufe und eine Segnung stattfinden werden. Zwei Amtshandlungen, die scheinbar miteinander nichts zu tun haben und doch in der gleichen Absicht geschehen. Es gibt, glaube ich, keinen unter uns, der nicht die heilige Taufe ganz hochachtet und weiß, dass die heilige Taufe ein Geschenk und eine Einsetzung unseres Herrn ist und dass sie darum ein Sakrament ist und für die Christenheit wirklich ein teuer wertes Geschenk ist. Und es gibt auch keinen unter uns, andererseits, der nicht genau weiß, dass, solange die Kirche besteht, dieses Ringen um die Taufe besteht. Das in unseren Tagen ja wieder in besonderer Weise laut geworden ist. Ich möchte auch sagen, differenziert und profiliert geworden ist. Es geht nicht einfach darum, dass man sagt, wir brauchen keine Taufe und darum taufen wir nicht, sondern es geht darum, wir wollen die Taufe richtig erkennen und ihr gerecht werden. Und darum taufen wir nicht oder lassen uns nicht taufen. Noch nicht. Eine Sache übrigens, die in der alten Kirche gang und gäbe war. Das wird noch deutlich werden, wenn ich im Laufe der Predigt noch etwas mehr zu diesem Thema sage. In der alten Kirche ist es so gewesen, dass Leute gläubig wurden, sich zum Herrn bekehrten, die Hingabe an Jesus vollzogen, aber sie nicht taufen ließen. Sich erst auf dem Sterbebett, viele erst auf dem Sterbebett taufen ließen. Warum? Weil sie ganz klar sagten, und wer wollte denn von uns wagen zu sagen, das sei keine echt christliche Meinung? Wir wollen, wenn wir getauft sind, unserem Herrn keine Schande machen. Und darum schieben wir die Taufe so lange aus, bis wir wirklich feststehen im Glauben, bis wir nicht mehr sündigen können, nicht mehr den Herrn beleidigen können. Waren sicherlich nicht die Schlechtesten, die so dachten. Und die dachten ganz sicherlich nicht gering von der Taufe. Sondern sie haben erkannt, dass das schon etwas ganz Gewaltiges ist. Ich bin getauft in deinen Namen hinein. Was heißt denn das, in deinen Namen hinein, Herr Jesus? Das heißt doch, in dein Wesen hinein. In deine Macht, in dein Leben hinein. Ich bin nicht mehr ich, wenn ich getauft bin. Christus lebt in mir. Trotzdem hat die Kirche sich von dieser Meinung im Laufe der Zeit distanziert und ist doch dabei geblieben, oder hat sich mehr und mehr, wollen wir lieber so sagen, darauf gelegt, die Kindertaufe, die Säuglingstaufe
anzuerkennen. Auch das wiederum ist ja nicht darum geschehen, weil man die Taufe nicht so ernst nahm, weil man meinte, das sei gar nicht so wichtig, ob einer, der getauft sei, nachher noch sündigt oder nicht. Sondern dahinter stand nun wiederum auch die Erkenntnis, dass die Taufe ja an sich Handeln Gottes ist. Er will an uns handeln und wir von uns aus haben nicht das Recht, Gott zu hindern. Das Wort hindern ist ja in der Taufliturgie der alten Kirche von Bedeutung gewesen. Die Frage, was hindert, dass einer getauft wird? Die Frage an die Gemeinde. Was hindert? Hindert der Unglaube des Täuflings? Wir würden sagen, ja. Hindert vielleicht der Unglaube der Gemeinde? Wir würden sagen, ja. Ich kann das jetzt in der Predigt wieder keine Dogmatikvorlesung halten. Ich kann das wirklich nur andeuten, wie kompliziert die Frage der Taufe immer gewesen ist. Aber es ist gut für uns, heute mal darüber nachzudenken. Auf der einen Seite, damit wir selber wieder unserer Taufe froh sind. Und hier ist ja niemand, der nicht getauft ist. Und zum anderen, damit wir auch anderen wieder Mut machen, ob sie denn Kinder sind oder Erwachsene, wirklich sich in der heiligen Taufe Jesus anzuvertrauen. Wollen wir erst einmal fragen, was meint denn die Taufe eigentlich? Die Taufe, Paulus hat es eigentlich wunderbar ausgesprochen in diesem Vers im Galaterbrief. Die Taufe meint dies, Jesus Christus anziehen. Und allein von dieser Wendung her wird uns schon klar, dass Taufe nicht ein einmaliger Akt, nicht ein Akt von jetzt auf jetzt. Jeder von uns weiß, wie lange man braucht, sich anzuziehen. Das ist ein Prozess. Bei Kindern dauert das zum Teil sehr lange. Und wenn man dann alt geworden ist, dann dauert es vielleicht auch wieder ziemlich lange. Nicht von jetzt auf jetzt getan. Sondern Christus anziehen ist ein Geschehen. Ist ein Prozess. Fragen wir erst einmal, was heißt denn Christus anziehen? Und dann werden wir schon merken, dass das nicht die Sache von 2 Minuten Taufhandlung ist. Christus anziehen heißt, ihn erkennen. Heißt, so wie es der Lehrtext des heutigen Tages sagte, ihn lieb gewinnen. Heißt, eins werden mit ihm. Seinem Sterben eins werden. Aber auch seinem Auferstehen eins werden. Christus anziehen heißt, hineingegeben sein in seinen Gehorsamsweg. Das heißt, wie er als Sohn vor dem Vater steht. Das heißt, die Gaben annehmen, die Gaben abschätzen können, wie der Vater uns gegeben hat. Das heißt, wirklich vom Vater Gnade um Gnade nehmen, so wie Jesus immer wieder die Hände zum Vater gestreckt hat. Taufe ist nicht die Sache von 2 Minuten. Sondern Taufe ist wirklich ein Geschehen. Und nicht wahr? Die Kirche hat ja diesen Gedanken durchaus Rechnung getragen. Wie lange spannt sich denn unser Taufgeschehen hin im Leben des Christen? So nach der bisherigen Ordnung mindestens 14 Jahre. Die Kindertaufe war eine gütige Taufe. Aber sie ist in der Kirche immer so verstanden worden, dass diese Kindertaufe belegt wird, dadurch, dass unterrichtet wird, dass der junge Mensch hineingeführt wird in die Gemeinde, in den Glauben. Darum waren die Paten bestellt und sind es auch heute noch. Nicht wahr? Taufe ist nicht der Akt der Wassertaufe allein. Es gibt nicht einen neutestamentlichen Ausleger, der behauptet, die Taufe sei der Augenblick, wo das Kind mit Wasser übergossen wird. Sondern Taufe ist dies Hineinwachsen in die Gemeinde. Und wenn heute nun ein Kind gebracht wird, dass es gesegnet wird, und ein Kind gebracht wird, dass es getauft wird, was geschieht denn eigentlich? Es geschieht erst einmal genau dasselbe, dass diese Kinder, das ist Janne Piallo und Daniel Schröter, sowie vor kurzem Gabriel Moritz, erst einmal Jesus dargebracht werden. Die Eltern und die Paten, weil sie selber zur gläubigen Gemeinde gehören, sind jetzt von Herzen willens und bereit, dieses Kind, wir könnten es noch anders, auch Jesus ans Herz zu legen. Sie brachten, wirklich wie es in dem Evangelium Markus steht, als brachten Kinder zu Jesus, dass er sie anrühre. Da steht ja da, anrühre. Und was können wir uns für unsere Kinder Besseres wünschen, als dass Jesus sie anrührt? Dass dieser Prozess jetzt für sie in Gang kommt. Dass sie aufwachen. Dass sie das Wort hören lernen. Dass sie eingeführt werden ins Gebet. Dass sie eingeführt werden, Jesus zu sehen. Siehe das Lamm, wie gestern. Dass sie lernen, sich vom Wort betreffen zu lassen. Dass sie lernen, wirklich aus seiner Fülle, Gnade in Gnade zu nehmen. So werden sie gebracht, dass Jesus sie anrühre und dass der Heilige Geist nun sein Werk treibt. Denn wenn wir sagten, Taufe heißt, Christus Jesus anziehend, dann muss man als zweites auch sagen, Taufe ist ja nicht der Akt, sondern das Geschehen. Dass er anrührt, dass er ins Herz nimmt, dass er ernährt, dass er speist mit dem Wort, dass er führt, dass er richtet. Auch kleine Gotteskinder werden schon durchgerichtet vom Herrn. Und so in diesem Taufgeschehen reift der Christ zu einem mündigen Kind Gottes. Luther hat in der Erklärung zur Taufe im kleinen Katechismus kühn gesagt, Wasser tut's freilich nicht. Der Augenblick der Wassertaufe ist das Entscheidende nicht, sondern der Geist. Und in dem Lied Christ unser Herz im Jordan kam, dem Tauflied Luthers, da sagt Luther ganz klar vom Heiligen Geist, der ist all hier der Täufer. Und der Heilige Geist ist nicht so schnell wie wir. Wir können Sachen sehr schnell fix und fertig machen. Der Heilige Geist nimmt sich Zeit. Und wenn er einen Menschen tauft heißt doch in Christus hineintauchen. Wenn er einen Menschen in Christus hineintaucht, in den, wirklich darf ich jetzt mal sagen, wie er bringt, in die Breite und Höhe und Tiefe und Länge des Christus, das dauert eine ganze Weile. Der Heilige Geist ist der Täufer. Und das ist doch allen klar. Wenn ein Mensch ein Kind Gottes wird und in der Taufe wächst, dann ist das allein die Gnade Jesu. Allein die Macht des Heiligen Geistes, die schon anfängt, ein Kind wach zu machen, ein Kind zu Fragen zu bringen, auch allein schon bei den Eltern anfängt, die Eltern zu drängen, hin zum Wort, hin zum Christus und die Eltern mit ihrem Kind hinzudrängen zum Christus und zu seiner Gemeinde. Der Geist ist es doch, der alles in Gang setzt. Und was er beginnt, das will er auch vollenden. Und nun könnte man fragen, welchen Sinn hatte nun die Wassertaufe? Ist die denn dann nötig? Die Frage wird tatsächlich gestellt. Wir alle haben ja am Ohr das Wort Jesu, aber auch vor allem das Wort Johannes des Täufers, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir wird einer kommen, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen, mit Feuer. Bei Johannes im Gespräch mit Nikodemus steht, da sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wer nicht von Neuem geboren werde aus Wasser und Geist, der wird nicht das Himmelreich sehen. Wasser und Geist. Und nun wäre es ein Irrtum zu meinen, dass die Brüder unter uns heute, ja, viele in der Kirche, die Säuglingstaufe nicht bejahen, dass die etwa die Taufe beachten. Auch unser Bruder Bialo und Schwester Ursel Bialo bejahen durchaus die Taufe, auch die Wassertaufe. So wie Albrecht und Gabriele Schröter nicht nur die Wassertaufe bejahen, sondern auch die Geisttaufe. Diese beiden Dinge, die wir jetzt erleben werden, sind ja zwei Seiten der einen Sache. Die Wassertaufe ist wie ein Siegel dafür. Auf einem Siegel kann man etwas lesen. Da ist ausgedrückt, wer gehandelt hat. Da wird eine Gültigkeitserklärung gemacht. In der Wassertaufe erklären wir als gültig, dass dies wahrhaftig von Gott her geschieht und geschehen wird, was er verheißen hat, dass er uns eins macht mit Jesus, dass wir mit ihm in seinem Tod getauft sind, darum das Untertauchen im Wasser, dass wir mit ihm gepflanzt sind zu gleichem Leben. Das, was sich in diesen Jahren wirklich als Wunder der Wiedergeburt an uns vollzieht, das ist in der Wassertaufe wie in einem Siegel vorgebildet. Bruder Bialo hat es ja ausgedrückt, ich finde das Bild eigentlich sehr gut. Die Wassertaufe ist wie ein Siegel auf einem leeren Blatt und auf einem beschriebenen Blatt. Familie Schröter lässt heute das Siegel Gottes drücken auf das leere Blatt. Familie Bialo hat vor, das Siegel drücken zu lassen auf das gefüllte Blatt. Und beide wissen sie, der Heilige Geist wird es tun und muss es tun. Die einen sagen, wir wollen uns freuen, dass Gott die Siegel gibt und feiern das schon heute, nehmen das sozusagen alles schon vorweg. Wenn wir Bialo sagt, und wenn wir uns freuen, dann wollen wir uns mit Christian zusammen freuen, dass wir es bewusst erleben. Wer will hier sagen, das ist Unrecht und die haben Rechter. Nee, mehr Recht als die anderen. Nicht an hier ist wirklich dieses Wunder, dass wir begreifen, wie der Heilige Geist Dinge umspannt. Und wenn wir es einmal ganz genau ernst nehmen würden, wenn wir die Kindertaufe als einen einmaligen Akt verstehen, wo alles so getan ist, da kommt nichts weiter her, dann dürften wir die Konfirmation nicht bejahen. Und die Tatsache, dass dann auch die Kinder eines Tages einmal vor dem Altar stehen und sagen, ja. Und wenn wir die Kindersegnung annehmen, als ein erstes Berühren der Kinder durch den Herrn, damit das Werk des Heiligen Geistes auch geschehe, dann dürfen wir auch getrost sein, dass der Heilige Geist auch das Siegel der Heiligen Taufe eines Tages unter solch ein Leben setzt. Wir wissen natürlich genau, was für eine große Aufgabe auf die Paten dabei zukommt. Auf die Eltern sowieso, auf die Paten, aber auch auf die ganze begleitende, gläubige Gemeinde. Diese Kinder werden ja auch hineingestellt in den Leib Christi. Und wir alle sind jetzt auf einmal mitverantwortlich, diese Kinder wachsen im Glauben. Und wir alle sind ja die Zeugen Jesu und das lebendige Zeugnis Jesu um diese Kinder herum. Der Heilige Geist ist der Täufer. Aber darf ich mal so sagen, wir alle sind die Mittäufer. Und wir haben bei da Schulter genauso viel mitzutun, wie bei Christiane Werner. Und wir alle werden jetzt oder in 10 Jahren oder 12 Jahren oder 14 Jahren alle mit Freuden dabei stehen, wenn der Heilige Geist sein Werk getan hat. An Daniel und an Christian. Und ob das Siegel jetzt gesetzt wird oder danach, die Hauptsache ist, Jesus tut es. Er wird mächtig. Die Hauptsache, über beider Leben steht das Wort, ich lebe. Nein, nicht ich, Christus in mir. Und darum ist das heute an sich eine so gute Sache. Sie ist nicht unkompliziert, da muss ich wirklich erstmal zurechtdenken. Aber vielleicht müssen wir alle lernen, Taufe als dieses Taufgeschehen zu sehen, Christus anziehen. Und dann wird uns das nicht mehr schwierig sein, die beiden Punkte zu sehen. Die eine Seite, die das Liebe gleichsetzt und eine wichtige Wahrheit damit bezeugt, dass ein Kind Gottes Kind wird und dass Gottes Kind angenommen wird, ist allein die Gnade Gottes und ist nicht aufgrund meiner frommen, gläubigen Leistung erfolgt. Das ist die eine Wahrheit, die bezeugt werden muss heute und die ist nötig für die Taufe. Und die andere Wahrheit, die heute auch bezeugt wird, ist genauso wichtig. Taufe heißt nicht, dass irgendetwas mir anonym übergestülpt wird. Und ich bin innerlich gar nicht beteiligt. Taufe heißt ergreifen. Und die Taufe wird wirklich nur dann geheiligt, wenn sie gefüllt wird. Wenn auch das menschliche Ja dazukommt. Diese beiden Wahrheiten, Gottes Ja und des Menschen Ja, werden durch diese Handlungen uns wieder einmal ins Gedächtnis gerufen. Und wenn jemand unter uns zufällig sein sollte, der vergessen hat, was seine Taufe bedeutet, dann wird das heute wieder lernen. Gottes großes Geschenk, aber zur gleichen Zeit auch mein Ja. Ich bin dabei. Paulus sagt, ich lebe. Nein, nicht ich, Christus lebt. Aber in mir. Ich bin ja nicht ausgelöscht. Christus lebt in mir. Da sind die beiden Pole wieder da. Er und ich. Und wenn wir das sehen, dann wird uns vielleicht dieser Gottesdienst heute auch ein nachdenkenswertes Erlebnis sein, der uns die Freude an unserer eigenen Taufe wieder einmal ins Gedächtnis bringt. Amen.
Thank you.
vorzutreten. Gemeinde, es sind uns vier Kinder gebracht worden, dass sie dem Herrn dargebracht werden, dass er in Gnaden sein Werk an ihnen tue und vollende. Und wir sind froh und glücklich darüber, dass der Herr wieder zu seiner Gemeinde hinzutun will. Lasst uns jetzt mit den Eltern und Paten gemeinsam beten. Heiliger Gott, du treuer Gott, du hast verheißen, dass du deinen Sohn Jesus Christus alles zu seinen Füßen legen wirst. Und dass zuallererst unsere Herzen und unsere Leiber ihm gehören sollen. So danken wir dir, dass du in deiner Gnade gewirkt hast, dass diese Kinder dir gemacht werden und dass dein Heiliger Geist sein Werk beginnen und vollenden wird. So seien dir jetzt diese Kinder dargebracht, dass sie dein Eigentum seien und du dich in ihnen verherrlichst und das Leben und das Wesen Jesu in ihnen beginnst. Wir legen alles in deine Hände und vertrauen dir, dass du, was du hier klein und gering beginnst, in der Herrlichkeit vollenden wirst. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Die Paten für Christiane Gallo sind unsere Schwestern. Dorothea Gille, Günter Löblich, Edmund Körnig. Die Paten für Daniel Schröter sind Schwester Gudrun Farmer, Heinrich Schröter und der dritte Pate Bernd Sturm aus Nordhausen ist, wie er uns heute früh telegrafisch mitteilte, verhindert. So kann er leider nicht kommen. Nun frage ich euch, ihr Eltern, wie alle und ihr Paten. Wollt ihr, dass dieses Kind Christiane gesegnet und dem Herrn anvertraut werde, dass er es anrühre und sein Werk an ihm tue? So antwortet ja.
Ja.
Und ich frage euch, ihr Eltern, Schröter und ihr Paten, wollt ihr, dass dieses Kind Daniel die heilige Taufe empfange und dem Herrn gehöre? So antwortet ja.
Ja.
So bitte ich nun zuerst das Älteste der beiden Kinder, Daniel Schröder, zu bringen, dass es getauft wird. Das Wort Gottes, wie es uns der Apostel Paulus im 6. Kapitel des Römerbriefes überliefert hat.
Wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir in ihn eingepflanzt sind, zugleich im Tode, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Weil wir ja wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde aufhöre, dass wir dem Tod der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt und frei von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen, gestorben seid und lebet Gott in Jesus Christus.
So lasst uns nun die Eltern fragen, dem Kind die Hände auflegen und mit der ganzen Gemeinde das Gebet des Herrn beten. Nach der Ordnung unserer Kirche. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Daniel Schröder, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige dich durch und durch, und dein ganzer Geist samt Seele und Leib müsse unversehrt und unsträflich bewahrt werden, bis der Herr wiederkommt. Getreu ist er, er wird es auch tun. Friede sei mit dir. Also zeichne ich dich mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes, dass du dich nicht schämst des Kreuzes deines Herrn Jesu Christi, sondern in diesem Zeichen streitest und überwindest zur Ehre Gottes. Amen. Hört das Heilige Evangelium, wie es uns der Evangelist Markus im 10. Kapitel aufgezeichnet hat.
Und sie brachten Kinder zu ihm, dass er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an, wie sie trugen. Da es aber Jesus sah, ward er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.
So wollen auch wir nun im Namen Jesu ihrem Kind die Hände auflegen und es segnen. Christian, hallo. Wir segnen dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er, der Herr, werde mächtig in dir und ergreife und erfülle dein Leben und mache dich stark im Herrn und lasse dich wachsen zu einem Kind Gottes, das im Glauben vollendet wird. Er umgebe dich mit der Hut seiner Engel. Er wache über dir, er geleite dich auf seinen Weg, er erfülle dein Herz mit der Freude des Glaubens, mit der Siegeshoffnung, die aus der Bindung an Jesus Christus kommt. Sei gesegnet, der Herr, der dich ruft, wird's vollenden. Friede sei mit dir. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam das Lied 147 singen und wollen dies wirklich verstehen als ein Gebet für nun für beide Kinder anschließende Taufe durch den Heiligen Geist. Das Taufgeschehen, das der Heilige Geist im Laufe der nächsten Jahre an diesen Kindern vollziehen und vollenden wird. 147.
Anschließend wurden die Eltern der Kinder gesegnet.
Des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich möchte noch einmal die Epistel vorlesen, den Predigttext des heutigen Tages, ein denkwürdiger Text. Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, und allen Nationen und Geschlechtern und Sprachen und Völkern, und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen, und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Dank sei dir, Herr, für dein wunderbares Wort. Amen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, In 1668 hat man zuerst in Kursachsen diese Epistel als die Epistel des Reformationsfestes eingeführt. Warum? Das lässt sich heute schwer nachweisen. Vielleicht war das Stichwort dazu das ewige Evangelium, von dem hier in diesem Abschnitt geredet wird. Und wirklich hat man ja mit diesem ewigen Evangelium natürlich genau das getroffen, woran es Luther und all denen, die mit ihm damals bekannten und arbeiteten und litten, gegangen ist. Was war denn das Evangelium, das süße Evangelium, wie Luther es oftmals nennt, das er wieder verkündigen und allen nahebringen wollte? Nicht, dass die Dinge nicht alle auch gelehrt wurden damals, aber sie wurden wirklich wieder auf den Leuchter gestellt. Sie wurden wieder in den Vordergrund gerückt, in den Mittelpunkt alles dessen, was wir glauben. Die Gestalt und das Werk Jesu Christi. Er, der Sohn, der alles für uns vollbracht hat, der verhüllt war von der Wolke der Heiligen, er wurde wieder hervorgerückt als der Herr der Heiligen. Der Herr, der zum Kreuz geht. Das Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt, der bezahlt hat. Das Evangelium von der rechtfertigenden Gnade. Dass nicht der Mensch etwas tun muss, sondern Gott alles getan hat in Jesus. Uns ist das heute so selbstverständlich. Das war damals nicht selbstverständlich. Das wurde auch verkündigt. Aber das war nicht beherrschend, so dass Menschenherzen froh machen konnte. oder die Majestät Gottes. Wie wunderbar bewegend hat Luther von der Gestalt Gottes, von der Majestät seiner Liebe wieder predigen können und reden können. Wie hat er wirklich Gott aus den blutleeren Formeln der scholastisch-philosophischen Theologie herausgeschält und hat ihn wieder bezeugt als den lebendigen Herrn, diesen unbegreifbaren und überwältigenden Herrn des Alten Testamentes, den Vater Jesu Christi, der nicht mit menschlichen Kategorien zu fassen ist. Das war das süße Evangelium, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der alles daran setzt, der sich selbst aufs Spiel setzt, um sein Geschöpf zu retten. Und dann schließlich das Wort Gottes. Nicht dürre Menschenweisheit, damals wie heute, sondern wieder die Bibel, dieses Wort in der Hand jedes Christen, diese Schatzkammer in jedem Hause. Und damit der Trost sofort da. Jede Seite der Bibel, ein Kapitel Trost, ein Zeugnis der Gegenwart Jesu. Süßes Evangelium. Wir brauchen nur danach zu greifen. Es ist alles da. Darum ist es Luther und seinen Gefährten und der ganzen sich bildenden evangelischen Christenheit damals gegangen. Und es war die Stunde Gottes, in der dies alles wieder in den Vordergrund gerückt wurde. Und ich kann das ohne weiteres so sagen. Wir sind heute genau wieder da, dass wir das brauchen, die Majestät Gottes wieder zu erfassen, das Wort wieder anzunehmen, das Kreuz Jesu wieder zu ergreifen und die Gnade, die uns geschenkt und die uns froh macht und geborgen in ihm. Das ist das süße Evangelium, das zu Luthers Zeiten gilt wie heute. In diesem Episteltext ist aber ein anderes Evangelium verkündigt. Das muss man einfach sehen. Und darum ist eine Predigt, eine Reformationsfestpredigt über diesen Text gar nicht so einfach. Denn dieser Text redet von etwas ganz anderem. Er redet nämlich von dem Zeitpunkt nach der Entrückung der Gemeinde, in der Zeit, in der der Antichrist sein Haupt erhebt. Vielleicht hat man 1668 die Reformationszeit als solch eine Zeit verstanden. Und darum dieses Evangelium dort hinein sagen wollen. Aber das war nicht Luthers Evangelium. Dieses Evangelium beginnt nicht mit den Worten "fürchte dich nicht". Es beginnt mit dem Wort "fürchte dich". Fürchte Gott. Und dieses Evangelium wird nicht von der Gemeinde Jesu verkündigt. Denn die ist ja entrückt. Dieses Evangelium wird mit großer Stimme von dem Engel vom höchsten Punkt des Himmels her, da müssen wir das eigentlich verstehen, dieses Wort, das hier im Text steht, hinein in die Erde gerufen, über die Völker hin. Es ist die Zeit, in der der Antichrist wütet, in der sie alle verführt werden, in der sie alle, die nicht Christen sind, die nicht dem Lamme nachfolgen, wie es 2 Verse vorher heißt, in der Gefahr stehen, den Antichrist anzubeten, diesem Tier aus dem Abgrund die Ehre zu geben. dieser Zeit hinein wird ein äonisches Evangelium verkündigt. Ein Evangelium für diesen Äon, für diesen Zeitraum. Und es ist wirklich ein Evangelium, einartigerweise. Es steht stark in dem griechischen Text, ich sah einen anderen Engel fliegen vom Höhepunkt des Himmels her, der hatte ein anderes Evangelium zu evangelisieren in der Welt. Zweimal steht dieses Wort da. Und was ist der Inhalt dieses Evangeliums? Die Herrlichkeit Gottes, wo kein Mensch mehr reden kann, wo die Gemeinde hinweggenommen ist, die das Zeugnis der Herrlichkeit Gottes zu bezeugen hat auf Erden, da treten nun die Engel ein. Aber niemals wird in dieser Welt eine Zeit sein, ohne dass das Evangelium der Herrlichkeit bezeugt wird. Und das ist der Auftrag dieses Engels. Ganz alttestamentlich kann man sagen. Die Urbotschaft, die da gesagt wird, die Herrlichkeit Gottes ist da. Gebt ihm die Ehre, nicht dem Tier. Fürchtet ihn, nicht das Tier, den Antichrist. Der Ruf zur Entscheidung für Gott. Keine Rede hier in diesem Evangelium von Jesus. Keine Rede vom Kreuz. Keine Rede vom Heiligen Geist. Keine Rede von der Gemeinde. Sondern fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde des Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der Himmel und Erde gemacht hat. Und nicht den, der vorgibt, er sei Gott und setzt sich in das Heiligtum Gottes und nennt sich Gott. Wir verstehen, dass dieses ein anderes Evangelium ist, als das, was Luther neu zu bezeugen hat. Und doch liegt auch in diesem anderen Evangelium etwas drin von dem süßen Evangelium. Fürchtet Gott. Darin liegt auch eigenartigerweise eine große Geborgenheit für den Menschen. Wenn ich Gott fürchten muss und darf, dann weiß ich, dass es nichts Größeres gibt als ihn. Ihn, den lebendigen Gott, den Geber des Lebens. Vergessen wir nicht, dass Luther auch in seinen Geboten immer wieder begeben, wir sollen Gott fürchten und lieben. Wo Gott gefürchtet wird, da wird seine Macht bekannt. Und da wird die Macht des Menschen gering. Und wo Gott gefürchtet wird, dort wird das Herz des Menschen wach. Da hört der Mensch auf, die Gerichte Gottes zu verharmlosen. Das ist ja Luthers Sorge gewesen. Wir haben es ja heute früh gerade aus dem Brief an den Kardinal Albrecht und auch an den Papst Jürgen X. gehört. Dass Menschen mit einer Leichtfertigkeit sondergleichen meinen, mit einem Stück Papier sich ihre Seligkeit erkaufen zu können. Und sich gar nicht mehr klar machen, was es eigentlich gekostet hat, Gott zu versöhnen. Da ist das Blut des Sohnes und das Opfer des Sohnes nicht mehr mit. Da erscheint Gott wie ein Geschäftspartner, mit dem man für Geld ein Geschäft abschließt. Fürchtet Gott. Genau das wollte derselbe Martin Luther, der sich vor Gott bis aufs Blut fürchtete. In seiner Klosterzelle auch wieder klar machen. Und nur wer Gott fürchtet, wird auch begreifen können, das Wunder des Evangeliums. dass er doch Ja sagt zu mir. Das zweite ist dies, das Evangelium ist noch unendlich größer als wir denken. Dieses süße Evangelium, das uns jetzt gesagt wird, in dieser Zeit, das findet seine Fortsetzung. Ob wir das nun glauben oder nicht, ob wir das fassen können oder nicht, es ist einfach Wort Gottes, dass es nach diesem Evangelium noch ein Evangelium gibt. Es wird nicht so finster in der Welt sein, dass Gott nicht doch noch ein Wort des Evangeliums in die Völker und in die Nationen hineinzusagen hat. Auch in der Stunde des Antichrist zieht sich Gott nicht zurück von den Seinen. Auch wenn die Gemeinde schon beim Herrn ist, wir haben jetzt in den Versen hier 14, 1 bis 5 gelesen, die 144.000, die bei dem Lamm sind und den großen Lobgesang mit dem Lamm und dem Lamme singen. Selbst wenn die Gemeinde schon nicht mehr in der Not dieser Zeit steckt, dann hat Gott noch ein Evangelium zu sagen. Und dann ist und bleibt er immer noch der Herr der Wasser und der Quellen und des Lebens, mitten auch in der Zeit des Antichristen. Es wird dem Antichristen nicht erlaubt sein, nicht eine Sekunde lang erlaubt sein, diese Welt ohne Gott zu regieren. Und Gott bleibt, selbst in der Finsternis des Tages des Herrn, immer noch der Blickpunkt, der Blickfang, das Trost, der Trostfels für die Menschheit. Damit ist das hohe Lied des Evangeliums, das Luther gesungen hat, eigentlich noch verboten. Soweit hat Luther gar nicht denken mögen damit. Vielleicht ist das wirklich eine Fügung des Heiligen Geistes, dass die sächsischen Väter 1668 genau diesen Text wählten als die Epistel. Dieses Evangelium, das durch alle Zeiten und Äonen durchgeht. Gott ist und bleibt der Gott des Evangeliums. Der rettende Gott. Der rufende Gott. Der mitten in die Gerichte hinein immer wieder noch sein Wort ruft und immer noch den Menschen gestattet, betet ihn an. Und so soll uns das Reformationsfest lehren, das Evangelium wirklich über alles zu lieben, den Herrn dieses Evangeliums. Und warum kann denn auch der christenlosen Welt zur Zeit des Antichrist noch Evangelium gesagt werden? Weil das Opfer Jesu größer ist als alle unsere Vorstellungen. Freilich lesen wir bitte auch, damit wir das nicht allzu leicht nehmen, einmal das Kapitel 13, wo von der Zeit des Antichristen geredet wird. Und da begreifen wir, was es bedeutet, an Gnade für die Gemeinde dieser Zeit irgendwann entnommen zu sein. Und was es für ein Gericht ist, für die, die drin bleiben müssen. Was es für einen Zorn Gottes bedeutet, nicht mit entrückt zu sein. Und trotzdem noch im Zorn Gottes Evangelium. Wie viele werden es hören? Wie viele werden Gott fürchten, mehr fürchten als den Antichrist? Wie viele werden Gott die Ehre geben, Gott? Und nicht dem Tier aus dem Abgrund, das sich brüstet mit seinen Errungenschaften, mit seinen gewaltigen Zeichen und Erfolgen. Alle beten den Drachen an, heißt es hier, Kapitel 13, Vers 4, weil er dem Tier die Macht gab. Und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann widerstreiten? Wie viele werden Gott mehr fürchten als das Tier? Wie viele werden ihre Knie beugen vor Gott und nicht vor dem Tier und dafür zum Martyrium geführt werden? Und dennoch dahinter steht die Gnade, das Herz Gottes für die Welt. Ewiges Evangelium. Das haben wir zu besingen. Das haben wir zu preisen. Wir wollen nicht den Ruhm von Menschen preisen am Reformationstag. Wer die Reformationsgeschichte kennt, der weiß, wie viel da auch menschlich und unerquicklich und allzu menschlich geschehen ist. Aber die Größe und die Herrlichkeit des Herrn in all diesem, überall diesem Geschehen wird damit nicht aufgehoben. Diesen Herrn wollen wir preisen von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von allen Kräften. Amen.